Ihr Lieben, meine Stimme klingt heute ein bisschen merkwürdig. Damit ihr euch nicht darauf konzentriert, habe ich euch mein Bild mitgebracht. Ja, es ist zu hell im Raum, dass man es nicht so gut sehen kann. Aber vielleicht könnt ihr es ja erahnen, was das ist. Ein dunkler Himmel und davor Berge, orange, warm, rot, leuchtend. Ich finde das fantastisch. Ich habe es ein paar Mal schon so erlebt. Dann nennt es das Alpenglühen. Nun ist es nicht die Berge, die da glühen, sondern es ist das Licht der untergehenden Sonne. Und wenn die Sonne schon unter den Horizont fast verschwunden ist, schon nicht mehr zu sehen ist, leuchtet sie dennoch diese Bergspitzen an und alles, was sie anstrahlt, sieht aus wie Glut und Feuer. Das ist ein fantastisches Farbenspiel. Man kann sich das ganz leicht erklären, weil es ein einfaches optisches Phänomen ist. Und dennoch bewegt das Herzen. Dennoch ist es Schönheit, die etwas mit uns macht, die unsere Seele anspricht. Ihr Lieben, heute schließen wir nun unsere kleine Predigtreihe über Salz und Licht ab. Und ich möchte noch einmal aus diesem nun hoffentlich ganz bekannten Text aus dem Anfang der Bergpredigt ein paar Verse euch vorlesen. Matthäus 5, 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn Jesus hier das sagt, ihr seid das Licht der Welt, denke ich, wissen wir jetzt alle, was gemeint ist. Es ist so wie bei dem Alpenglühen. Die kahlen Berge reflektieren dieses warme, wohltuende Licht der Sonne. Und wir, als die, die mit Jesus leben, reflektieren dieses warme und wohltuende Licht Jesu in unser Umfeld. Aber das Bild hat einen Haken. Jesus leuchtet nicht von ferne auf uns, so wie die Sonne auf die Berge. Sondern wenn wir mit Jesus leben, dann lebt er in uns, in unserem Herzen, in deinem und in meinem Herzen, so dicht. Und das nennt die Bibel ein großes Geheimnis. Alpenglühen kann man erklären, ein einfaches optisches Phänomen, dass Jesus in deinem und in meinem Herzen lebt. Darüber kann man nur staunen. Dafür kann man sich nur öffnen. Darüber muss man ein Leben lang immer wieder nachdenken. Und wenn man ihn spürt im eigenen Leben, dann hat man diese Freude auch, dass er da ist, ganz unverdient, ganz unverstehbar, aber doch da. Und genauer genommen geht es auch gar nicht darum, dass wir etwas reflektieren wie eine Lampe, die uns anleuchtet, sondern dass Jesus in deinem und in meinem Herzen durch uns herausleuchtet. Ihr seid das Licht der Welt. Wie ich das Licht der Welt bin, sagt Jesus. Und er verbindet damit Folgendes. Er ist ja jetzt beim Vater aufgefahren in die Herrlichkeit. Wir feiern Advent und freuen uns auf den Tag, wenn er wiederkommen wird. Aber für die Zwischenzeit sagt er zu uns allen, ihr seid das Licht der Welt, so wie ich es bin. Weil ich beim Vater bin, aber in euch lebe ich. Die Frage also, wo ist denn Jesus jetzt, kann man ganz einfach beantworten. Hier. In seiner Gemeinde. Denn seine Gemeinde ist Jesus in dieser Welt. Das heißt ganz praktisch, Jesus möchte gern, dass wir lernen, das zu sehen, was er sieht. Unsere Augen sollen seine Augen sein. Jesus hat eine Sehnsucht danach, dass wir lernen, mit unseren Ohren zu hören, wie er hört. So will er in uns sein. Er möchte, dass unsere Hände wie seine Hände helfen, stützen, tragen, segnen, leiten, umarmen. Und unsere Füße dorthin gehen, wo Jesus sein möchte, bei den Menschen. Einiges haben wir gehört. Jesus hat eine Sehnsucht danach, dass dein und mein Herz immer mehr schlägt wie seines, immer mehr. Damit wir seine Gemeinde Licht sind, wie er Licht ist. Als Jesus das seinen Jüngern damals sagte, ihr seid das Licht der Welt, kann ich mir vorstellen, dass plötzlich tausende Fragezeichen auf deren Stirn zu sehen waren. Nicht umsonst muss Jesus ihnen versuchen, diese Wahrheit nahe zu bringen und er benutzt zwei ganz einfache Beispiele dafür. Das erste Beispiel, Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Noch ein Foto von mir. Das war vor 5 Jahren der Blick von unserer Ferienwohnung auf Madeira. Rechts wäre der Atlantik. Man kann es gut sehen, wie sich in der Dunkelheit, man kann diesen Ort erkennen, der sich den Berg hinaufzieht. Man kann die Kirche sehen, man kann eine Sporthalle sehen, Wege, Straßen, alles sichtbar. Und sogar das kleine Dorf oben auf dem Plateau. Durch das Licht ist es sichtbar. Es kann nicht verborgen bleiben. In der Zeit Jesu, in dem alten Israel, war es so, dass Dörfer und Städte und Ortschaften oft so auf Hügeln gebaut sind. Das ist vielleicht für unsere Kontexte etwas ungewöhnlich. Aber das war damals so. Damals hat man immer den Ort, der zerstört worden ist durch Kriege, die es damals auch gab, immer wieder aufgebaut. Und durch die Jahrhunderte wuchsen die dann immer höher. Und irgendwann konnte man sagen, ah, da oben, da ist Beth Shem. So. Aber ich glaube, dass Jesus bei diesem Vergleich besonders an eine Stadt gedacht hat, an Jerusalem. Die liegt 800 Meter über Meeresspiegel. Und egal, ob man nun vom Mittelmeer oder vom Toten Meer nach Jerusalem wollte, man musste immer hinaufgehen. Das ist das Wort in der Schrift. Man geht nach Jerusalem hinauf. Und egal, aus welcher Richtung man kam, es war nicht möglich, dass man die Stadt nicht sieht. Die Stadt auf dem Berg. Der zweite Vergleich. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. Sabine hat ja drüber gepredigt und hat schon ein Beispiel gehabt, so ein Scheffel. Wir kennen das Sprichwort, das Licht nicht unter den Scheffel stellen, meint dann, versteck dich nicht mit deinen Begabungen. Aber früher waren Scheffel ein Hohlmaß, 50 Liter oder noch mehr, also 5 Eimer. Und Jesus sagt etwas, was jeder versteht. Es ist doch irre, abends wird es dunkel und damals hatte man nicht Knips die Lampe angemacht, sondern Kerze oder Öllampe. Und niemand kam auf den Gedanken, dieses Hohlmaß, was sie im Haus hatten, über die Kerze zu stülpen. Es ist ja total gemütlich. Die Kerze brennt, aber unter dem Scheffel. Alle wussten, natürlich bleibt es dann dunkel. Und natürlich wird das Licht ausgehen, sobald der Sauerstoff aufgebraucht ist. Das ist eine Unmöglichkeit, die Jesus hier den Jüngern nahelegt, um deutlich zu machen, was er meint. Und was er mit diesen beiden Vergleichen sagen will, ist total simpel und einfach. Licht ist sichtbar. Wenn ihr das Licht der Welt seid, dann seid ihr sichtbar, sagt er. Denn Licht kann nicht verborgen bleiben, es sei denn, man stülpt einen Eimer drüber. Ihr Lieben, in den letzten Wochen haben wir wieder etwas mehr und ganz bewusst mehr von dem berichtet und erzählt, was Jesus uns für die Gemeinde als Sicht auf das Herz gelegt hat. Wir nennen das dann manchmal Vision. Erinnert euch, nein, er ist weg. Oh, er steht im Gang. Das ist gut. Er geht langsam dahin, wo er hin soll, der Leuchtturm. Also, dieser Leuchtturm, von dem goldenes Licht ausstrahlt. Und dieses goldene Licht, ein Bild dafür, dass es Gottes Kraft, Gottes Gegenwart. Es ist nicht unser Leben. Es ist nicht unsere Art, Dinge zu sehen. Es ist nicht unsere Fähigkeit, einander anzunehmen. Es ist Gott. Und bevor uns Jesus dieses so aufs Herz gelegt hat, da hat er uns ein wichtiges Wort noch mit auf den Weg gegeben. Im letzten Jahr haben wir es auch gesagt, ich wiederhole es an dieser Stelle. Er sagte, ich will in eurer Mitte sein, versteckt euch nicht, seid sichtbar. Merkt ihr was? Das ist exakt dasselbe, was Jesus schon vor 2000 Jahren seinen Jüngern in der Bergpredigt versucht hat, ans Herz zu legen. Und es macht auch Sinn, wenn wir wirklich sagen, dieses Bild mit dem Leuchtturm und das, was sich damit verknüpft, das ist das, was Gottes Herz für unsere Gemeinde ist. Es macht Sinn, denn niemand würde einen Leuchtturm mitten in einen Wald bauen und dann vielleicht noch hoffen, dass irgendwie am Waldrand doch ein bisschen was von dem Licht durchdringt. Ist ja ein Leuchtturm. Ein Leuchtturm baut man dorthin, wo man ihn sieht. oder es ist alles andere, aber kein Leuchtturm. Versteckt euch nicht, seid sichtbar. Ist es denn nötig, dass Jesus uns als Gemeinde der Kreuzkirche das so deutlich sagen muss? Klar, unser Gemeindezentrum, das steht nun nicht gerade direkt an der Hauptstraße. Wer die Kaiser-Wilhelm-Straße entlang geht, kann es aber finden. Unsere Gottesdienste, die sind offen für jedermann. Wir haben es gerne, wenn Gäste kommen und machen die Türen weit auf. Wir feiern Lichterfeste auf unserem Parkplatz mit unserer Nachbarschaft und die Menschen kommen. Wir haben den Alpha-Kurs, ihr habt es gehört als Ankündigung, oder das Kaffee und beides zieht Menschen an. Wir erleben das volle Bude. Wenn ihr draußen am Grundstück lang geht, diesen Hoffnungszaun, es ist interessant, wie viele Menschen stehen bleiben und sich das angucken. Oder diesen Briefkasten, Gebetsbriefkasten, habt ihr schon mal gesehen? Leute aus der Nachbarschaft benutzen den. Wir verstecken uns doch nicht. Wir sind doch sichtbar. Ja, das ist alles wahr. Was Jesus auszeichnet, ist, dass er immer in die Tiefe schaut. Und er bleibt nicht dabei stehen, bei unserer Gemeinde vorbeizugehen, sagen, super Zaun, toller Alpha-Kurs, super Atmosphäre im Café, tolle Gemeinde. Sondern er schaut jeden von uns ins Herz und mit liebevollen Augen an. Er schaut dich an, dich, dich und mich. Und wisst ihr, ich glaube, dass Jesus manches da findet, wo er sagt, oh, warum ziehst du dich zurück? Warum schiebst du andere vor? Warum versteckst du dich? Ich glaube, wir haben verschiedene Art und Weisen des Versteckens eingeübt über die Jahre. Ich möchte ein paar nennen. Das erste, wir verstecken uns immer wieder einmal hinter unserer Bequemlichkeit. Erinnert ihr euch noch, vor 2 Wochen hat Birgit hier einen Erfahrungsbericht gegeben. So ein bisschen ähnlich wie Vince, aber eine andere Situation. Sie ist Zug gefahren, hat einen jungen Mann kennengelernt, sie kam ins Gespräch. Sie hat ihm ein Neues Testament gegeben und der Mann sagte am Ende, ich habe jetzt Urlaub und ich habe richtig Lust, dieses Neue Testament zu lesen. Also super. Wisst ihr was, ich fahre selten Zug. Aber wenn ich Zug fahre, dann bete ich ganz ähnlich so in der Regel und sage, Herr, wenn du mich jetzt mit jemandem in Kontakt bringen willst, mach es. Es wäre schön, wenn diese Zeit nicht nur sinnlos verstreicht, indem ich aus dem Fenster schaue. Und dann, wenn ich in Zug einsteige, wisst ihr, was ich dann mache? Dann gucke ich, wo freie Plätze sind. Und dann setze ich mich auf die freien Plätze. Und damit die Plätze frei bleiben, packe ich mein Gepäck noch auf diese Sitzplätze. Denn ich weiß, ich hatte ja so eine anstrengende Woche. Oh, jetzt noch ein Gespräch. Nein, das müssen alle verstehen, das geht jetzt gar nicht. Ja, so bin ich drauf, wenn ich Zug fahre. Und wisst ihr, Gott schaut immer zuerst auf das, was in meinem Herzen, in eurem Herzen passiert. Der lässt sich nicht täuschen durch unsere Worte. Dann sagt er, okay Frank, dann hast du deine Ruhe. Und wenn Birgit sowas erzählt, bin ich beschämt, denke dann, Mist, was ich wieder verpasst habe. Bequemlichkeit. Wir verstecken uns auch immer wieder hinter anderen. Wir sagen es dann, das sind dann die Begabteren, die vieles so viel besser können als ich. Ich bin halt introvertiert. Meine Güte, mir kommen die Worte nicht so leicht über die Lippen. Das müssen dann andere tun. Oder ich habe 2 linke Hände. Ich bin kein Praktiker. Wie soll ich denn zupacken und helfen? Oder ich bin nicht der Typ für Kontakte. Und wenn dann irgendeine komische Frage kommt, na, dann schwimmen mir alle Fälle davon. Alles gute Argumente, um im Hintergrund zu bleiben. Mich zurückzuhalten, andere vorzuschieben. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich sowas gerade tue und drauf habe, ist es ganz oft, dass ich eigentlich tief im Herzen merke, ich bin gefragt. Eigentlich meint der Herr jetzt, Frank, das ist jetzt für dich etwas. Und ich denke, nein. Ich könnte 5 Leute aufzählen, die es viel besser könnten. Und das Schöne ist, ich kann mir meine Zurückhaltung auch gut erklären. Wenn man so lange mit Jesus unterwegs ist, die Bibel kennt, dann hat man viele Argumente. Ich kann sagen, wow, das, was ich als Haltung habe, mich zurückzuziehen, ich mache die anderen groß. Ich möchte, dass die anderen größer werden als ich. Philipper 2. Denk nicht so hoch von dir, sondern höher von den anderen. Und es ist doch demütig, oder? Wenn ich andere vorlasse, so echte Demut. Denn der Herr gibt den Demütigen Gnade. Also bin ich ja wieder auf der Siegerspur. Ihr lacht jetzt, aber ich glaube, so manchmal funktionieren wir genau so. Dass wir genau ahnen, was der Herr will. Und dann können wir, weil wir es eigentlich tief in uns doch nicht wollen, können wir uns so eine Erklärung zurechtlegen, dass wir am Ende sagen, ich bin im Einklang mit dem Herrn. Und er würde sagen, nee, mein Freund, ganz und gar nicht. Ich glaube, dass wir oft zu einem Etikettenschwindel auf dem Leim gehen. Wir meinen, demütig zu sein, sind aber bei Lichte betrachtet oft ungehorsam. Wir agieren und reagieren aus der Angst oder Übervorsicht heraus oder mit dem Gefühl der Minderwertigkeit und bleiben deshalb lieber im sicheren Hintergrund. Drittens, wir verstecken uns vor dem Wagnis. Was sagte Jesus über Licht und Scheffel? Es ist absurd, über das Licht den Eimer zu stülpen. Es ist nicht nur widersinnig, es ist einfach absurd. Denn das Licht gehört auf den Leuchter. Nun stellt euch vor, eine Kerze auf dem Leuchter, da leuchtet sie, erhellt den Raum, super, sie erfüllt ihren Zweck. Das Problem ist nur, jetzt ist sie auch jedem Luftzug ausgesetzt. Und die Flamme fängt an zu flackern hin und her. Und das Ganze könnte auch ausgehen. Das sieht so aus, als ob es ganz labil ist. Und plötzlich hat man das Empfinden, oh, das Licht ist bedroht, ich muss es schützen. Es ist alles so leicht irritierbar. Und ich glaube, das kennen wir auch aus unserem Alltag. Dass wir uns schützen, weil wir so leicht irritierbar sind. Denk doch mal an die letzte Begegnung, zum Beispiel an der Kasse bei Aldi. Was hast du der Person dort gesagt, außer Danke? Oder das Geld gegeben oder die Karte? Oder denk an deinen Nachbarn und die Begegnung immer wieder im Hausflur. Wissen sie, dass du mit Jesus lebst? Ja, natürlich, ich möchte schon, dass die Menschen in meinem Umkreis auch Jesus kennenlernen, denn das ist das Beste, was ihnen passieren könnte. Ich möchte so gerne, dass mein Leben sie zum Fragen anregt. Aber dennoch habe ich Angst, in Gesprächen oder Begegnungen diesen einen kleinen Schritt nicht zu tun. Dennoch sage ich diesen einen kleinen Satz nicht, der den Unterschied machen könnte. Ganz einfach, oh, es tut mir echt leid, wie es dir geht, aber ich bete gerne für dich. Oder ich vertraue Jesus, ich glaube, er möchte dir auch nah sein. Keine große Predigt, einfach nur Herz auf. Aber weil ich so ängstlich bin, weil ich diesen Druck spüre, es nicht zu vermasseln, weil ich ja niemandem ein Hindernis auf dem Weg zu Jesus sein will und denke, ich kann es ja nicht formulieren, ich kann das nicht so rüberbringen. Deshalb bleibe ich auf der Ebene von Oberflächlichem. Und ich verstecke mich vor diesem Wagnis, diesen einen Satz zu sagen. Ich warte und hoffe, hoffe und warte. Und die Flamme meines Glaubens flackert tüchtig hin und her. Und vielleicht als letztes, aber damit erschöpft sich das nicht, das ist nur eine Auswahl. Wir verstecken uns hinter unseren Erfahrungen. Das ist schon echt krass, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, wie prägend Erfahrungen für unser Leben sind. Im positiven wie im negativen Sinne. In einer ermutigenden und auch einer entmutigenden Weise. Wahrscheinlich geht es euch auch so. Man schließt dann sofort aus einer Situation, in der man sich befindet, ja, das habe ich so ähnlich schon mal erlebt. Und zack, reagiere ich, wie ich damals reagiert habe. Ich benutze diese Erfahrung wie so ein Schutzschild vor mir. Ich kenne das schon. Ich lasse mich darauf nicht nochmal ein. Nein, ich traue mich nicht nochmal vor. Ich bin einfach zu oft gebügelt worden. Jetzt halte ich die Klappe. Ich sage einfach nichts mehr zu den anzüglichen Bemerkungen im Büro oder zu den extremistischen Äußerungen in meinem Bekanntenkreis oder zu den Intrigen in meiner Nachbarschaft. Ich denke mir meinen Teil. Ja, innerlich klage ich schon mal oder stöhne schon mal auf. Es ist alles so doof und ich bin von Schlechten umgeben. Und ich bete auch dafür. Und ich schweige. Hat Jesus nicht gesagt, folge mir nach? Manchmal glaube ich, dass wir nach der Devise leben, dass Jesus gesagt hätte, folge deinen Erfahrungen nach. Ihr Lieben, ich will in eurer Mitte sein, hat Jesus uns versprochen. Versteckt euch nicht, seid sichtbar. Das ist seine Art, uns herauszulocken aus unseren Verstecken. Und wie kann ein erster Schritt aussehen? Dazu zum Schluss ganze drei kleine Gedanken. Wie kommst du raus aus deinem persönlichen Versteck? Das erste kam heute schon an, in der Tat, sei einfach mutig. Einfach, sei mutig. Es kostet Mut, mutig zu sein. Aber wenn du Jesus sagst, ich will mich entscheiden, mich nicht mehr zurückzuziehen, andere nicht mehr vorschieben zu wollen. Ich möchte diesen kleinen Schritt auch wirklich gehen und diesen einen Satz auch sagen. Hilf mir, ich tue es im Vertrauen auf dich. Nicht, dass es gut ankommt, nicht, dass es der Erfolg wird, nicht, dass die Person sofort erkennt, wer Jesus ist. Es muss gar nicht sein. Der Herr hat so viele Wege. Und das Schöne ist, es gibt so einen alten Slogan, der heißt, Gott beruft nicht die Befähigten. Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Jesus segne nicht die, denen alles gelingt. Die sagen, jo, hier bin ich und jetzt mache ich das und gehe ich los. Sondern Jesus segnet die, die mutig sind und diesen einen Schritt wagen, ohne zu wissen, wohin der sie führen wird. Amen. Zweiter Gedanke. Höre auf, dich mit anderen zu vergleichen. Ist auch so ein Klassiker, aber das sitzt so tief drin. Wir vergleichen uns immer mit den vermeintlich Begabten. Ist immer dieselbe Logik. Ich bin klein, die anderen, ja. Darf ich dich fragen, könnte es vielleicht sein, dass hinter diesem ganzen Vergleichen ein viel zu starres Verständnis von Gottes Begabung liegt? So nach dem Motto, was der Herr mir gegeben hat, das weiß ich. Und was ich jetzt habe, das ist mein Gabenspektrum. Was er mir bisher vorenthalten hat, naja, damit muss ich leben. Das wird er mir auch so nicht geben. Wenn Paulus aber im 1. Korinther 12 schreibt, es so teilt der Geist Gottes einem jeden aus, also auch dir, einem jeden. So teilt er aus, wie er will. Dann meint das gerade nicht, der Heilige Geist hat ein für alle Mal dir das überreicht, was dein Spektrum an Gaben ausmacht, lebe damit, bis du in den Himmel kommst. Sondern steht, er teilt aus, Präsens. Das ist im Deutschen genau wie im Griechischen etwas, was beginnt und immer anhält. Präsens ist jetzt, hier und heute. Das heißt, er kann dir heute Gaben geben für eine Begegnung, die du am Ausgang hast oder zu Hause bei den Nachbarn. Eine ganz andere Gabe, die du gar nicht vermeintest zu haben. Plötzlich redest du prophetisch, plötzlich hast du ein Empfinden, ich soll für die Person beten und sie wird gesund. Egal, der Geist Gottes ist kreativ. Er ist kein Geist der Paragraphen und der kleinen Raster und Begrenzungen. Was würde geschehen, wenn du damit bewusst rechnen würdest und dem Geist Gottes so Raum gibst. Und der dritte und letzte Gedanke, wie wir aus unserem Versteck rauskommen können, stelle doch die richtige Frage. Frage dich nicht, was muss ich tun, damit ich Licht bin? Sondern frag dich doch mal, was hat der Herr mir aufs Herz gelegt? Dann kommst du dem auf die Spur. Was bewegt dich? Wofür betest du immer wieder, weil es eben nicht so ist, dass man es tut, sondern weil es in dir etwas auslöst, mit dir etwas macht, dich dazu treibt? Was beschäftigt dich? Wovon träumst du? Worüber kommst du ins Schwärmen? Wenn es um unsere Verstecke geht, Jesus wird uns niemals aus diesen Verstecken heraustreiben. Niemals. Er wird uns nur locken. Und er tut es, indem er uns etwas aufs Herz legt, was größer und anders ist, als mein Leben seiner Kleinheit jetzt wiedergeben kann. Die Frage ist nur, ob wir es auch wahrnehmen, ob wir hinschauen, ob wir spüren, was hat er in mein Herz gelegt. Vielleicht erinnert euch, vor einem halben Jahr ungefähr haben wir im Gottesdienst mal etwas vorgestellt, einen Gedanken aus dem Bereich Gebet. Damals haben wir gesagt, es wäre doch ein total cooler Gedanke, wenn sich aus der Gemeinde 2 oder 3 oder auch 4 geht auch noch Geschwister zusammenfinden und für eine Sache im Gebet unterwegs sind, die nicht richtig ist, weil man als Christ dafür betet, sondern nur für diese eine Sache, die ihnen gemeinsam auf dem Herzen ist, weil sie es bewegt. Und wenn diese Geschwister dann nicht sagen, oh, wir nehmen den Gebetsraum und verbarrikadieren uns da drin und bestürmen den Himmel, sondern wenn sie zu den Menschen und an die Orte gehen, um die es geht. Ihr Lieben, dann kann aus Gebet Begegnung werden. Und aus Begegnung kann noch mehr entstehen. Ist das zu spinnig gedacht? Ich hoffe nicht. Ich finde den Gedanken naheliegend und faszinierend. Inzwischen gibt es eine solche Gebetsgruppe, aber ich glaube, das ist nicht das Letzte, was wir sagen können. Ihr Lieben, wenn wir so Gebet verstehen, nicht ich ziehe mich zurück von der Welt, sondern ich bin drin, dann ist Gebet ein Schritt aus meinem Versteck. Ich bin am Ende mit dieser Predigt. Ich lese euch jetzt noch einmal diesen Bibeltext vor und dann haben wir eine Minute stilles Nachdenken und Beten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Amen.